Ja, also der Titel stammt von Kurt. Ich hätte es natürlich nicht im Sinne meines Hard-Teams, hätte den Titel nicht so offensiv gestellt. Aber ja, wir sind immer noch im Zeitalter der reparativen Medizin. Wenn das einmal so sein wird, dass wir vielleicht das LPKNA dann hinunterdrücken bei allen unseren Patienten, wird vielleicht diese Prozedur nicht mehr notwendig sein. Aber Sie haben vielleicht gehört, es gibt da sehr neue Daten zur Aortenklappenstenose und die möchte ich mit Ihnen teilen. Das ist das Thema, das ist die TAVI. Also es gibt zwei Klappen, die jetzt schon relativ gut untersucht sind in verschiedenen Populationen. Das ist die linke Hand, die selbst expandierbare Sapien 3 Prothese und die CoreValve Evolut Klappe rechts, die hier selbst expandierbar ist. Diese Klappe, Sie sehen hier dieses Modell, es ist also die Klappe eingebracht in einen Cobalt-Chrom-Stent und hier unten sehen Sie einen Kaff, einen Ring, der aus einem speziellen Gewebe besteht, der verhindern soll, dass die Klappe dann undicht wird, wenn sie mal implantiert ist. Diese Klappe ist eingebracht hier, es ist eine Rinderperikard-Klappe. Diese Klappe ist eingebracht in einen Nitinol-Stent. Nitinol hat die Eigenschaft, wenn es auf Raumtemperatur erwärmt wird, dass das sich expandiert. Also es sind unterschiedliche Implantationstechniken mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen im Prinzip. Bis jetzt haben wir hauptsächlich diese Prozedur angewandt bei betagten, bei älteren Patienten, auch bei gebrechlicheren Patienten, wo man das Risiko für eine Operation als zu hoch eingeschätzt hat. Und das sind, am Anfang waren es sehr, sehr kranke Patienten, inoperable Patienten, der Patient mit sehr hohem operativem Risiko. Und jetzt zeige ich Ihnen ein paar Daten zu Patienten mit intermediär hohem Risiko. Was bedeutet intermediär hohes Risiko? Es wird mit sogenannten Scores bestimmt und ein Score über 4% bis 8% bedeutet eine 30-Tage-Sterblichkeit von 4 bis 8%. So kann man sich das dann auch erklären. Und es wurden also Patienten in der Partner-2-Studie mit der ballonexpandierbaren Klappe mit einem Score zwischen 4 und 8 eingeschlossen. Das Alter war über 80 und diese Patienten hatten, waren schon betagt natürlich und sie hatten die meisten, also 50% oder fast 50% hatten eine Mobilitätseinschränkung gemessen an einem 5-Meter-Test, wo sie über 7 Sekunden brauchten, um diese 5 Meter zurückzulegen. Die andere Studie mit der selbstexpandierenden Klappe, auch bei einem Intermediärrisikopatienten, da war der Score etwas niedriger, das Alter auch etwas geringer, aber auch sie hatten eine Gebrechlichkeit von über 50%. Und was haben diese Arbeiten gezeigt? Das ist zusammengefasst im Höchst-Hochrisikobereich und im Mittelrisikobereich, es sind noch nicht alle Stunden involviert, konnte diese TAVI-Prozedur, also die zeigen, dass sie gegenüber der Operation ebenbürtig ist, zumindest sogar hier in dieser Meta-Analyse, was die Sterblichkeit nach 2 Jahren betrifft, einen Vorteil zu haben, scheint einen sehr grenzwertigen Vorteil, wenn man hier schaut, aber immerhin eine 13-prozentige Reduktion, welches statistisch signifikant war. Wenn man jetzt die Studie anschaut mit der ballonexpandierbaren Klappe und sich auf diese Intermediärrisikogruppe beschränkt, dann sieht man, dass hier ein Unterschied war, insbesondere oder eigentlich nur bei Patienten, wo die transfemorale Route gewählt wurde. Sie wissen, es gibt verschiedene Zugangswege. Man kann die Trans, also über die Leiste eingehen, man kann auch über die Herzspitze eingehen. Es gibt auch andere vaskuläre Zugänge, die Schlüsselbeinarterie, die aber sehr selten verwendet wird, oder auch die Halsschlagader, die verwendet wird. Aber wenn man die Patienten isoliert anschaut, wo über die Leiste eingegangen wurde, so konnte im Vergleich zur klassischen Herzchirurgie bei diesem Patienten mit erhöhtem operativem Risiko ein Vorteil gesehen werden, nämlich das Fehlen eines, also die Sterblichkeit konnte reduziert werden, aber auch die Häufigkeit an schweren Schlaganfällen. Hier nach 2 Jahren war das ein statistisch signifikanter Unterschied mit einer Risikoreduktion von 22%. Das war knapp, aber doch statistisch signifikant. Allerdings war es nicht eine ganz klassische, kein klassischer primärer Endpunkt. Es war ein vordefinierter primärer Endpunkt, aber es war eben nur bezogen auf die transfemorale Gruppe. Wenn Sie das anschauen für die selbstexpandierbare Klappe, so war hier nach 2 Jahren kein Unterschied feststellbar. Es war hier die Anzahl an Sterblichkeit und schwerem Schlaganfall genau gleich. Nun ist es so, dass wir natürlich gespannt waren dann, wie schaut es jetzt aus bei Patientinnen und Patienten, die nicht oder die eigentlich kein erhöhtes operatives Risiko haben. Senioren mit, meistens ist es eine Erkrankung von Senioren, mit keinem erhöhten operativen Risiko im Vergleich, DAVI-Vergleich mit Chirurgie. Und hier gibt es jetzt die neuen Daten, die wurden jetzt im März präsentiert und simultan dann auch im New England Journal of Medicine publiziert. Es waren also wirklich jetzt Patienten, Sie sehen es hier, die einen Risikoscore hatten von 1,9, das ist also der Schnitt, wenn Sie ein operatives Kollektiv anschauen. Die Patienten waren wesentlich jünger als die Patienten davor, sie waren unter 74 Jahre alt und die Frailty wurde auch nicht mehr genau gemessen, es waren nur wenige Patienten dabei, die als gebrechlich eingestuft wurden. Body Mass Index beträchtlich, die Studie wurde hauptsächlich in den USA durchgeführt, von 30, also das würde bei uns ein bisschen niedriger sein. Und das sind die Resultate, es war ein kombinierter Endpunkt, hier links oben sehen Sie das, ein kombinierter Endpunkt aus Sterblichkeit, Schlaganfall und Rehospitalisation aufgrund der stattgehabten Prozedur. Und hier war nach einem Jahr ein statistisch signifikanter Unterschied, hochsignifikant mit einer 46-prozentigen Risikoreduktion. Und der Unterschied war nicht nur in der Hospitalisation zu sehen, sondern auch in der Reduktion des Schlaganfalls und ein Trend hinsichtlich der Reduktion der Sterblichkeit. Und das hat natürlich zu Diskussionen geführt. Was kann man dazu sagen? Was sind die Komplikationen der DAVI-Prozedur? Wenn man es hier anschaut, die chirurgische Prothese mit der DAVI-Prothese, dann sind beide ungefähr gleich in der hemodynamischen Performance. Das erste Mal konnte die Chirurgie hier eigentlich die DAVI-Prothese etwas übertrumpfen, was die Öffnungsfläche betrifft. Die paravalvulären Leckagen, also diese Undichtigkeiten, die ja durch die Prozedur entstehen können, weil wir die alte Klappe nicht explantieren, sondern nur die neue Klappe in die alte Klappe implantieren, die waren hier, zumindest wenn man nur die mittelgradigen Undichtigkeiten anschaut, nicht signifikant höher in der DAVI-Gruppe im Vergleich zur chirurgischen Gruppe. Interessanterweise war auch die Schrittmacherrate, das ist das erste Mal so gewesen in den DAVI-Studien, die Schrittmacherrate war in der DAVI-Gruppe nicht erhöht. Was man aber gesehen hat, ist, dass der Linksschenkelblock, der neu aufgetretene Linksschenkelblock, deutlich höher ist. Und wir wissen natürlich nicht, was das bedeutet, all along die Dyschronisation der Ventrikelarbeit, ob das dann langzeitmäßig auch eine Auswirkung hat, das können wir noch nicht sagen. Was aber auf der anderen Seite bei der Chirurgie auffallend war, und das sehen wir jetzt immer wieder, das Auftreten von neu aufgetretenem Vorhofflimmern ist doch sehr hoch nach 30 Tagen und das hält auch an. Das ist nicht nur Vorhofflimmern, das dann wieder verschwindet, das hält in zu hohem Prozentsatz an. 30% der Patienten haben auch nach einem Jahr circa dann auch wieder noch Vorhofflimmern. Wie schaut es jetzt aus in der anderen Gruppe, also in der anderen Studie mit der selbstexpandierbaren Klappe? Hier waren auch der SDS-Score, das waren auch hier 74-jährige Patienten im Schnitt, und der SDS-Score bei 1,9, also ein sehr ähnliches Kollektiv, möchte man meinen. Hier war nach 2 Jahren, hier waren die Endpunkte anders gewählt, nämlich diese Hospitalisation hat man rausgenommen, Schlaganfall und Sterblichkeit wurde inkludiert, hier war nach 2 Jahren kein signifikanter Unterschied in beiden Gruppen zu verzeichnen. Wenn man hier die Subgruppen anschaut, hier wieder sieht man, dass die Schlaganfallrate, die schweren Schlaganfälle reduziert war in der DAVI-Gruppe, dass die Vorhofflimmerhäufigkeit wieder ungefähr ähnlich war in der Chirurgiegruppe mit 35%, dass aber bei diesem Modell der Klappe die Schrittmacherrate signifikant häufiger war bei der DAVI-Gruppe, nämlich 17% versus 6%. Die Sterblichkeit war statistisch nicht signifikant unterschiedlich in beiden Gruppen. Auch die Gesamtschlaganfallrate, nämlich wenn man dann die nicht schweren Schlaganfälle dazu zählt, war gesamt gesehen nicht unterschiedlich in beiden Gruppen. Hier, die Klappe hat einen Vorteil, hat ein superannuläres Design, also die war hemodynamisch etwas günstiger. Und was man bei der Klappe aber bemerkt hat, ist, dass die Moder, also die mittelgradigen Undichtigkeiten doch bei 3,5% lagen, deutlich höher und signifikant höher als in der chirurgischen Gruppe. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt haben wir eine neue Prozedur und die Patienten haben das irgendwie, das gleitet natürlich über die Medien in viele Kanäle Und jetzt ist das Problem natürlich, wen soll man jetzt wirklich eine DAVI-Prozedur machen? An was scheitert es? Warum sagen wir nicht, das ist jetzt die Methode der Wahl? Wir haben ja gesehen, eigentlich bei über 70-Jährigen scheint es ja nach einem Jahr, nach zwei Jahren ebenbürtig und in einer Arbeit sogar überlegen zu sein. Das Problem ist sicher die Wartezeit auf einer Seite. Sie sehen hier den Mount Everest, Sie haben ja gehört, wenn man zu lange vor dem Gipfel auf dem Mount Everest wartet, ist es mit Sterblichkeit assoziiert und das ist so bei der schweren Aortenstenose. Je länger man wartet, desto höher ist dann auch die Sterblichkeit. Also man muss natürlich die Ressourcen haben, um sowas zu tun. Und es ist eine Prozedur, die ist aufwendig, eine Prozedur, die ist teuer. Und man muss die Ressourcen erst allokieren, bevor man diese Methode wirklich breiter ausrollt. Und das andere ist natürlich die Fragestellung, wie lange hält eigentlich diese Klappe? Und wir wissen es eigentlich noch nicht, weil die Methode zu jung ist. Und am Anfang, wie ich Ihnen gesagt habe, wurde das bei Schwerstkranken implantiert und wir haben sehr überschaubare Daten, was die 5-6 Jahre Haltbarkeit betrifft. Das sind eine der Daten, ich kann Ihnen sagen, die schauen alle sehr ähnlich aus, aber Sie müssen immer hier ganz rechts auch unten schauen, wie viele Patienten sind da noch da, die man wirklich nachkontrollieren kann. Und das sind leider wenige. Das heißt also, über die definitive Haltbarkeit können wir in der Art und Weise noch nicht zur Auskunft geben, wie wir das gerne tun. Wir glauben, dass sie 5-6 Jahre gut hält. Wir glauben auch, dass sie bis zu 10 Jahre wahrscheinlich der biologischen Aortenprothese ebenbürtig sein kann. Aber da glauben wir es und wissen es nicht. Also hier ist sicher noch ein Thema, dass es noch verhindert, dass diese Methode jetzt für alle sozusagen hier die Methode der Wahl wird. Das sind ein paar Punkte, die man berücksichtigen kann. Was spricht eher für die DAVI? Das ist das höhere Alter, das höhere operative Risiko, insbesondere auch wenn eine Herzoperation im Vorfeld war, die Niereninsuffizienz. Die Patienten mit DAVI haben weniger schwere Niereninsuffizienzen nach dem Eingriff. Dann, wenn der Annulus besonders klein ist, weil hemodynamisch, zumindest diese selbstexpandierbare Klappe, hemodynamisch oft sehr gut ist und Gebrechlichkeit. Das kann man in den Scores nicht gut abbilden. Das spricht eher für die DAVI-Prozedur, weil auch man hat nichts von einer langen Haltbarkeit der Prothese, wenn man den akuten Eingriff nicht gut übersteht. Prochirurgischer Eingriff, ganz klar, das Alter, Junge unter 70, wenn zusätzliche Vizien sind, die man operieren muss, die Bicuspid-Aortenklappe, also wenn sie nur zweiflügelige ist, die ist meistens sehr asymmetrisch verkalkt. Hier kommt unsere Klappe, diese DAVI-Prothese, nicht so gut zur Geltung. Manchmal kann man es aber trotzdem tun, aber es ist, wie gesagt, eine Einschränkung. Wenn zusätzliche Aortopathien sind, die man vom Kurt gehört hat, also ein Aneurysma da ist, eine Ektasie oder die Aorta stark geschlungen ist und wir über die Leiste nicht gut hinkommen, oder wenn der Patient gleichzeitig eine komplexe koronare Mehrgefäßerkrankung hat, das spricht eher für den chirurgischen Aortenklappenersatz. Wichtig ist, dass ein funktionelles und informiertes Heart-Team hier im Ausflug sozusagen hier vom Krankenhaus Hitzing mit dem Mountainbike, es ist also hier wirklich wichtig, den Patienten individuell zu betrachten und zu diskutieren und hier die Vor- und Nachteile mit dem Patienten auch abzuwägen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.